Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese, heute mit Mirna Funk. Grüß dich, Mirna.
Hi, Alex.
Hi. Ja, wir haben heute das große Glück, dein neues Buch vorstellen zu können. Mhm. Und es heißt, Achtung, von Juden lernen. Und wenn man den Titel hört, klingt es ja sehr ernst und auch so vielleicht so ein bisschen, erstmal so ein bisschen edukativ. Und dann sieht man das Cover. Mhm. Und das ist richtig in so rosa Bubble-Schrift. Aha. Wieso habt ihr euch denn dafür entschieden? Ist es Zugänglichkeit oder?
Also das Buch hat jetzt hat natürlich so einen edukativen Titel, aber es ist ja auch inhaltlich schon, hat es ja auch so eine, also ich würde es jetzt nicht schwer nennen, aber es hat auf jeden Fall, ist Content drin, wie man heutzutage so sagen würde.
Ja.
Und ich wollte aber trotzdem gerne damit spielen, was Leute erstmal fühlen und denken, wenn sie diesen Titel lesen. Und ich wollte ihnen sozusagen so ein bisschen mit dem Cover in ihre Gefühle hinein mischen. Und ich hatte als erstes einen Designer, mit dem ich schon viele, viele Jahre arbeite, auch an meine Website gemacht habe und mein letztes Buch, und habe den darum gebeten, ein Cover zu machen. Und das ist ein Berliner Designer und macht alles super, aber das Cover hat er nicht hinbekommen. Und, okay. Und das ging wirklich also über Wochen und das sah immer so aus, als sei das ein Plakat für die Deportation nach Auschwitz. Und ich habe immer zu ihm gesagt, du, das ist, we're celebrating Jewishness, ne? Es ist nicht tot. Nur weil da das Wort Jude draufsteht, heißt das nicht, dass wir sterben. Kein Jude stirbt in dem Buch. Und dann bin ich nach Tel Aviv im Sommer und habe Designer getroffen, zwei Designer. Und habe denen erklärt, was ich da gemacht habe und worum es in diesem Buch geht und was ich, und dann habe ich gesagt, so, und jetzt macht mal, und es kann auch lustig sein, und wir hatten auch so richtig mit so so ein bisschen Rap mit so Money kommt runter und Gold Chains, und dann habe ich gedacht, ah, das kriegen wir, aber das schaffen die Deutschen nicht. und dann haben die aber dieses Cover gemacht und ich war total happy und bin's immer noch, und weil man natürlich, und ich glaube, es brauchte eben so Juden oder Israelis, die bei dem Wort Jude nicht zusammenzucken.
Ja, es ist ja auch, du schreibst ja auch so fluffig. Also der Anfang ist richtig lustig gleich, ne? Also du hast es ja gleich irgendwie, das zieht einen direkt so rein. Also das ist auch gut, weil ich glaube, wie du schon sagst, das Thema, da gibt es viele Leute, die haben erstmal Manschetten. Und du machst es einem einfach leichter, auch so reinzusliden, weil du es auch total unterhaltsam und sympathisch schreibst. So, jetzt aber mal, lass uns mal ein bisschen in den Inhalt reingehen. Und auch da hast du ja, weil du gerade so hart sagst, niemand kommt um. Du schreibst ja im Klappentext selber, wenn man an Deutschland und Juden denkt, denkt man erstmal an die Massenmord der Nazis. Man sieht Leichenberge vor sich, man sieht Adolf Hitler. Man sieht vielleicht einen Juden an der Klagemauer und man sieht vielleicht den Konflikt der Palästinenser mit einem Gewehr in der Hand. Ich habe es ein bisschen verkürzt. Aber auch da merkt man deine Schreibe, du provozierst, dann hast du die volle Aufmerksamkeit und dann ist man drin und zu sagen, eigentlich ist ja der Gedanke, es handelt sich dabei ja um eine Kultur, eine hochentwickelte Kultur, die den Menschen ja auch so viel Feinsinnigkeit beibringt und auch zum Gegenstand hat. Und darüber erzählst du in dem Buch und bringst das in die heutige Zeit. Und da wollen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen auch mal in Detail gehen. Mhm. Ja, was ist denn von den ganzen aufgezählten, sagen wir mal, jüdischen Tugenden oder Prinzipien deine Liebste? Kannst du das sagen?
Ja, ich kann schon. Ich habe schon so Lieblingskapitel.
Ja.
Und ich würde sagen, das Wichtigste und wahrscheinlich auch wirklich dem Judentum inhärenteste ist Mahloket, also die jüdische Streitkultur. Ja. Ich glaube, selbst wenn man nicht viel über Judentum oder Juden oder so weiß oder jüdische Philosophie oder Kultur, dann kennt man, glaube ich, diesen Spruch, zwei Juden, drei Meinungen. Und das gehört dort mit rein. Also dieses wahnsinnige Interesse an einer Debatte, auch diese Leichtigkeit und dieses Spiel, das mit einem Streit einhergeht. Also ein Streit ist nichts Schlimmes im Judentum. Mhm. Es geht auch nicht darum, dass einer diesen Streit gewinnt und am Ende Recht ja. hat oder so, sondern ja. es geht bei diesem Streit um den Streit. Und, mhm. Und der macht Spaß und der kann auch wild werden, aber man schlägt sich eben nicht die Köpfe ein und man ist danach noch befreundet, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und dabei entsteht dann eine neue Wahrheit bei dieser Debatte zwischen zum Beispiel zwei Personen. Und das mhm. finde ich schön und wünschte, dass man das lernen würde hier ja. sozusagen.
Ja, also lustig hätte ich auch als eins meiner Lieblingskapitel genommen, weil mhm. Streitbarkeit, und du schreibst es ja auch so, weil du alle Kapitel auch darauf überprüfst, was sie eigentlich für heute, was es eigentlich für heute auch bedeuten könnte. Mhm. Und es stimmt ja, es ist ja genau diese Dinge. Man hat ja heute das Gefühl, auch in der demokratischen Streitkultur, es gibt nur noch Canceling und Bashing, und sobald es jemand eine andere Meinung hat, wird er aussortiert. Mhm. Es gibt ja gar nicht mehr diesen, ja, den konstruktiven Streit, wer hier mhm. eigentlich gemeint ist. Ne? Du führst es ja auch aus und schreibst ja auch darüber, dass es auch die beiden berühmten Rabbis sind, die miteinander ständig im Streit sind, aber dieser Widerstreit eigentlich das Modus operandi ist, um Ideen miteinander in Wettstreit zu bringen. Also was man ja zum Beispiel auch in Form der pluralistischen Meinungsabgleichung in Demokratien kennt, ne? Das ist ja bewusst schwer gemacht, da muss mhm. um jedes Quäntchen ringen, damit man doch die besten und für alle verträglichsten Ideen hat. Und das ist ja eigentlich da drin enthalten.
Absolut, ja.
Also check, weißt du, oder? Machen wir check dran. Könnte man von lernen.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist auch das, was diesen Mach Locket ja so ausmacht, ja. dass man seine Position nicht verteidigen muss. Also man argumentiert, man soll gut argumentieren und man muss seine Position vertreten, aber man darf die Position des anderen nicht als persönlichen Angriff verstehen und aus diesem Gefühl des Angriffs denn dann wiederum das Gefühl haben, jetzt sich irgendwie verteidigen zu müssen. Und dann fängt es an, halt, glaube ich, auch destruktiv zu werden und auch irgendwie blöd. Mhm. Und gleichzeitig versuche ich in diesem Kapitel ja auch nicht nur einen äußeren Mach-Locket, sondern eben auch einen inneren Mach-Locket zu beschreiben. Also auch uns fällt es ganz schwer, den anderen als anderen auszuhalten und eine andere Position auszuhalten. Und gleichzeitig fällt es uns aber auch offensichtlich total schwer, die innere Spannung eines Widerspruchs auszuhalten und eine Art inneren Machlocke zu führen, wo man auch mit sich selbst in Zwiegespräch geht. Und auch das wäre sozusagen nochmal der nächste Schritt, den man gehen könnte, wenn man den ersten ja. hinbekommen hat. Dann geht es auch noch einen Tick weiter. Es gibt sozusagen auch noch das Advanced Mach-Locket.
Ein bisschen so im Sinne von Ambivalenzen aushalten, ne? Und auch akzeptieren.
Ja.
Mhm. So schön im Englischen der Begriff Mixed Emotions.
Ja, wobei ich würde jetzt ungern das auf so eine emotionale Ebene ja, führen. Das ist mir irgendwie, sondern es geht schon mehr um eine intellektuelle Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen als jetzt so I love him, I hate him. das habe ich an der Stelle nicht gemeint.
Nee, du hast recht. Wir meinen eher auch eine Ambivalenztoleranz. Aber sag mal, genau. Wo hast du eigentlich das Hebräisch gelernt? Von zu Hause aus? Oder warst du,
Also ich kann gar kein Hebräisch. Also so. wenn man mich fragt, also ich kann so Street Hebrew, sage ich immer, wenn ich in Tel Aviv, wenn einer mich fragt, ob ich Hebräisch spreche, sage ich immer Ani lo medaberet Ivrit. Und das heißt, ich spreche kein Hebräisch und ich kann aber wichtige Sachen. Ich kann zum Beispiel sagen, Ifshain Yain Lavan Bevakasha, das heißt ein Weißwein bitte. ich kann sagen so Ifsha Yain Lavan Oh, jetzt habe ich Eis vergessen, warte mal. Mit Eis und Eis.
Du könntest mir alles erzählen, was das
ich
heißt.
Ich weiß.
Ja.
Kerach, im Kerach. Ach. Ja, Lavan im Kerach, Bevakasha. Und dann kann ich noch sagen, FOH Sherutim, wo ist die Toilette?
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Okay, das meinst du mit Street Hebrew, du meinst genau. Kneipen-Hebrew. Du meinst Bar Hebrew.
Bar Hebrew, genau. Ich kann Bar Hebrew.
Ja, sehr gut.
Und mehr
gut.
Braucht es dann auch
okay,
nicht.
Okay, weil du hast ja schon, wenn wir jetzt hier über die Prinzipien reden, das hat ja schon immer einen hebräischen Oberbegriff und
ja.
Die sind dir ja schon geläufig. Okay.
Also die sind mir geläufig, ja.
Das hast du nicht. Das heißt, wie war deine religiöse Sozialisierung?
Die war null, also sozusagen nicht existent. Ich bin ja im schönen Ostberlin aufgewachsen. Da hatten wir graue Häuserfronten und noch Löcher von Kugeln in der Häuserwand, weil sowas wie Sanierung gab es ja nicht im Sozialismus. Und ich bin ja aufgewachsen sozusagen in einer jüdischen und nicht jüdischen Familie. Also mein Vater als Jude und dementsprechend auch die Familie väterlicherseits und dann gibt es meine Mutter und die ist nicht jüdisch und dann war das jetzt in der DDR und auch meine Familie väterlicherseits kann ich jetzt nicht so als die großen religiösen ultraorthodoxen Juden beschreiben. Ja. Dennoch ist es so, dass ich sagen würde, dass mein Vater auch irgendwann so ein bisschen zu seiner auch selbst zu seiner eigenen jüdischen Identität so gefunden hat und mich ja auf dieser Reise irgendwie auch mitgenommen hat. Und ich dann auch irgendwann, also wir sind ja kurz nach dem Mauerfall, anderthalb Jahre nach dem Mauerfall, dann auch gleich nach Israel. Ich habe sehr viel Familie in Tel Aviv und in so umliegenden Städten, in so Suburbs. Und dann sind wir 1991, da war ich 10 Jahre alt, dann auch das erste Mal nach Israel. Und das war natürlich irgendwie so sehr eindrücklich für so ein Ostberliner Mädchen.
Oh ja.
Und dann ist das sozusagen immer, ist diese jüdische Identität, ist die gewachsen. Ich würde das wie so ein Puzzle vielleicht beschreiben. Es gab immer mehr so Puzzleteile und auch Puzzleteile, die dann zum Beispiel auch eher religiös wurden, wenn es eher so kulturell war am Anfang, wurde es dann auch ein bisschen religiöser. Und wer weiß, irgendwann werde ich vielleicht auch nochmal orthodox. You never know.
You never know, ja. Naja, das hatte mich nur interessiert. War sehr interessant. Weil hattet ihr Religionsunterricht in der Schule? Nee, ne? Das gab es im Sozialismus nicht, ne, oder?
Im Sozialismus nicht, aber die Mauer fiel ja auch irgendwann.
Ja, ja.
Und dann hatten wir Religionsunterricht, das erinnere ich auch noch. Und ich erinnere aber wirklich nur was ganz Furchtbares im Religionsunterricht, nämlich die Sache war die, dass meine Großmutter, also meine jüdische Großmutter, war Lehrerin in diesem Stadtbezirk, in dem wir lebten. Und ich weiß nicht, ob Lehrer, also so Lehrerkinder und Lehrerenkelkinder kennen das vielleicht, dass man dann gekannt wird von den anderen Lehrern, weil man eben dieses Lehrerenkelkind ist. Ne? Die wissen dann immer, wer man ist. So. Und das war auch so, dass dann eben Lehrer wussten, dass ich eben diese Enkelin von dieser Lehrerin bin, die dann an dieser Schule ist und so. Und dieser Religionslehrer, der wusste, dass ich also Jüdin bin und hat dann in diesem Religionsunterricht, als es dann ums Judentum ging, dann eben gesagt, ja, hier und so, sie ist Jüdin und so. Und dann haben wirklich so zwei Jungs mich nach diesem Religionsunterricht so abgefangen, als ich nach Hause ging und mich so festgehalten und waren ganz gemein zu mir. Und dann habe ich mich geweigert, jemals wieder dahin zu gehen, weil ich wirklich auch Angst vor denen hatte. Da war ich würde sagen, so, ich muss so 11 oder 12 Jahre gewesen sein.
War das denn ein jüdischer Religionsunterricht oder ein übergreifender?
Nein, das war so ein übergreifender Religionsunterricht, wo man dann so alle möglichen Religionen, also vor allem natürlich Christentum hat und so, ne? Also das war damals, da war jetzt auch nicht so viel mit Islam oder Buddhismus oder und er wollte halt irgendwie Judentum und dann da, und hier ist ja auch eine und so und dann
ist ja eine, ja.
Ja, so passiert das auch im Geschichtsunterricht. Und hier haben wir ja auch jemanden,
der
uns auch ein bisschen was über den Holocaust nochmal aus ganz anderer Sicht erzählt.
Oh mein Gott.
Okay. Ja, das können aber, glaube ich, ganz, also so Juden, die irgendwie in Deutschland nicht auf jüdische Schulen gegangen sind, die kennen das alle mit diesem, wir haben ja auch jemanden.
Oh Gott. Hm. Ja, Wahnsinn. Ja, also ich...
Was einen nicht umbringt, macht einen härter, Alex.
Ja. Ja, also in meiner Schulzeit, und das war ich in einer Kleinstadt in Koblenz, ja, ehemals neben unserer ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn, da gab es nur, wenn man die katholisch, evangelisch und sonstiges. Und sonstiges ging zur Ethik.
Ja.
Ja, es waren die verweigerten, eine von entweder katholisch oder evangelisch sein zu wollen, oder halt die, und dabei hatten wir nicht viele. Mein guter Freund Sassan Konsari, der war. Er war eigentlich gar nicht Moslem, aber sein Vater war halt aus dem Iran eingewandert und deswegen war der in Ethik und wir gingen dann irgendwann zu Ethik, weil es cooler war, weil man da eher Philosophie macht. Aber das war krass, da war noch gar nichts davon zu sehen, dass es auch noch andere Religionen gibt. Also wir haben natürlich darüber gesprochen, aber wie du schon sagst, so unter ferner Liefen, ist so wie bei den Parteien, wie in Deutschland bei den Parteien, da gibt es die und andere. Aber
und andere.
Ja, aber was du eben sagtest, die Einschusslöcher in den Häusern, war das nicht trotzdem komisch? Weil, also ich erinnere mich, in Berlin-Mitte gab es ja auch noch lange Einschusslöcher. Und zum Beispiel neben der jüdischen Schule in Berlin-Mitte, in der großen Hamburger, da ist die Sophienkirche. Und daneben sind noch so ein paar Häuser, da ist so eine
Gedenkstätte.
Bücherei oder so, ne?
Ach so.
Da sind es ist eine der wenigen Häuser, wo diese Einschusslöcher nicht weggemacht worden sind. Und ich fand das immer irgendwie auch ein wichtiges Zeitzeugnis. Meistens werden sie jetzt einfach weg. Saniert. Aber war das nicht trotzdem komisch, weil das ja im Grunde, zeugte von der Befreiung von Nazi-Deutschland, plus minus hier unter mir. Aber war das nicht trotzdem so ein bisschen so, ist das nicht Backslash to History? Einfach mal so gesagt. Du lachst jetzt aber.
Voll. Also, ja? Nee, also ich habe gelacht wegen Befreiung, aber.
Ach so.
Ja, genau.
Naja, stimmt. Das kann man so oder so sehen. Ja,
ich finde das immer mit diesen Befreiungen so ein bisschen lustig. Aber ich fand diese Einschusslöcher als Kind, mit diesen Einschusslöchern groß zu werden und so, das war schon eindrücklich. Also man war halt einfach sehr nah am Krieg noch dadurch dran. Und ich meine, das ist ja auch nicht, also ich bin ja 81 geboren und wenn man da so 6, 7, 8 Jahre alt ist und das waren ja gerade erst, da waren ja sozusagen erst 40 Jahre vergangen. Was sind so 40 Jahre? Das ist ja eigentlich keine Zeit, ja.
Nee. Und sahen auch die Leute, die dabei waren, überall. Jetzt sind sie ja langsam.
Langsam, so ja. Aber man sah sie noch, genau. Man lebte mit ihnen und unter ihnen und sie lebten auch mit einem. Ja, also das war auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eine andere Zeit, als es jetzt ist, ja.
Also nochmal zurück zu deinem Buch, ja. Ein Kapitel, was mir auch sehr gut gefallen ist, das Verbot der üblen Nachrede. Du musst jetzt wieder sagen, wie es auf Hebräisch heißt.
Lashon Hara.
Siehst du.
Lashon Hara ist die üble Nachrede.
Ja.
Und das Verbot der üblen Nachrede, genau.
Und das
machst du, ja.
Naja, auch weil es so wahnsinnig, weil es so jetzig ist.
Ja.
Es ist ja sozusagen, das Buch hat ja auch den Anspruch zu sagen, was hat es für heute? Und das fand ich total interessant. Du machst es dann. Du zeigst, dass es drei verschiedene Formen gibt, ne? Also das schlecht über jemanden reden und das Tratschen und unter anderem das Klatsch und Tratsch ist ja auch eine Form, ne? der üble Nachrede. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Hallo, ihr lieben Klatschblätter da draußen, die alle möglichen armen Menschen, die berühmt sind, irgendwelche Sachen an den Leib dichtet und sie kaputt macht.
Ja.
Aber du sagst es ja auch zu Recht, durch die Verlängerung des Internets kann man natürlich jetzt mit einer bösen Absicht, einer üblen Nachrede gleich Tausende, vielleicht Hunderttausende Menschen erreichen. Und du nennst den Begriff selber, die Shitstorms sind letztendlich auch nur ein Ausdruck dessen.
Ja, absolut. Und man kriegt das sozusagen, also diese Lügen, die über einen verbreitet werden, die kriegt man eben nicht mehr eingefangen. Ich erzähle dieses von diesem Bild mit diesem Rabbiner. Ja. Und dieser Person, die sozusagen kommt und sagt, oh ja, ich habe hier irgendwie über jemanden Gerüchte verbreitet. Und dann sagt er, bitte, kann ich das irgendwie wieder rückgängig machen oder kannst du mir verzeihen oder ich weiß gar nicht mehr, irgendwie so. Ja. Und dann sagt der Rabbiner, hör zu, du machst jetzt Folgendes, du nimmst jetzt ein Federkissen und gehst irgendwie auf den Berg und öffnest das Federkissen und sozusagen schüttelst es aus und das macht er ja und dann kommt er zurück und sagt, und nu, so ist jetzt alles wieder okay und dann sagt er, nee, jetzt kannst du alle Federn einsammeln und daran wird sozusagen, will er ja verdeutlichen, wie unmöglich das ist. Es ist unmöglich, diese Federn wieder einzusammeln.
Wieder einzufangen alle, ja. Und ich glaube, das ist was, was sich viele Leute heute auf die Nase binden sollten oder mal hinter die Ohren schreiben oder wie man dazu sagt. Das fehlt mir das Sprichwort dazu nicht ein. Ja, aber das fand ich sehr modern und auch, weißt du, auch so weit und feinsinnig gegriffen. Das steht ja, glaube ich, sonst in keiner anderen Religion drin. So, sprecht nicht schlecht über die anderen. Das steht ja sonst nirgendwo.
Nee, ist das nicht in den 10 Geboten irgendwo noch drin oder sowas?
Ja, vielleicht hast du recht, aber halt nicht so eindrücklich. Ne?
Nee, nicht so eindrücklich. Und vor allem, was im Judentum ist, ist ja sozusagen die üble Nachrede, also Lashon Hara zu verbreiten, schlimmer als Mord.
Genau. Das hast du auch so schön geschrieben. Ne? Es
gibt habe ich auch.
Die drei Erbsünden, ne? Mord, Inzucht und weiß ich nicht was. Und
Ehebruch oder ich weiß gar nicht.
Genau, aber alles drei ist nicht so schlimm wie die üble Nachrede.
Ja, ja, genau.
Naja, da sieht man mal, dass, genau.
Von Juden lernen eben.
Genau, fand ich ein gutes Kapitel. Übrigens auch ein gutes Buch, ja, was ja jetzt im Handel ist. Und gerade rausgekommen ist. Jetzt, wenn wir ausgestrahlt werden, wir zeichnen ein bisschen früher auf, aber das ist jetzt überall im Handel. Und Mirna macht übrigens auch wahnsinnig viele Lesungen und öffentliche Auftritte. Schaut da mal in die Shownotes, da verlinken wir den Verlag und da sind auch die ganzen Termine drauf. Und Mirnas Insta, da könnt ihr ja auch folgen. Da seht ihr, sie gibt wahnsinnig viele Diskussionsrunden und da könnt ihr sie auch mal sprechen hören und sich ein bisschen vertiefend dazu auch hören. Und dann ist das Buch auch im Handel. Genau. Das alles in den Shownotes. Ja. Interessant auch fand ich Hilfe zur Selbsthilfe. Das hat mir auch gut gefallen.
Tzedakah.
Ja, also und das ist schön, wir müssen ein bisschen erläutern für die Hörerinnen und Hörer nochmal ausgreifen. Wir wollen ja nicht alles erzählen, aber so ein bisschen. Wir haben heute auch leider nicht ewig Zeit, aber ein bisschen noch. Und das ist nämlich, du vergleichst, also oder du machst die, du sagst, es ist gar nicht vergleichbar mit den christlichen Almosen. In denen man zum Beispiel, ich sag mal, einem Bettler was in den Klingelbeutel wirft. Mhm. Willst du es vielleicht für uns ein bisschen erläutern, was das sozusagen eigentlich meint? Oder sonst rezitiere
also
ich dein Buch.
Ja, es ist nicht schlimm. Ja. Also es gibt 8 Stufen der Tzedakah. So, ja. Mhm. Und die höchste Stufe ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Es gibt allerdings auch in der Tzedakah natürlich auch sowas wie den Zehnt, also dass man zum Beispiel von seinem Gehalt oder von seinem Vermögen Geld auch spendet und dass man auch jemanden, der Geld braucht, Geld gibt. Aber das ist alles eine Art Hilfe, die sozusagen nicht dazu führt, dass die andere Person in eine Unabhängigkeit kommt. Und sondern das sind auch Almosen zu geben, wie eben im Christentum, hält die Person in Abhängigkeit. Und deswegen ist die höchste Stufe der Tzedakah, also dieser Unterstützung und der Hilfe für den anderen, also diese Art Gerechtigkeit sozusagen herzustellen, die ist, indem man jemanden sozusagen so unterstützt, dass er selbst unabhängig wird und nicht mehr abhängig ist. Und das wäre sozusagen, jemandem dabei zu helfen, einen Job zu bekommen oder sich sozusagen mit was auch immer in eine Unabhängigkeit zu begeben. Und das ist etwas, was im Judentum, das wirst du in diesem Buch wahrscheinlich auch so entdeckt haben, dieser sehr starke Fokus auch auf Eigenverantwortung, auf Handlungsmacht, auch auf Freiheit, auch auf freien Willen. Das Individuum ist sehr stark sozusagen auf sich selbst konzentriert und übernimmt sehr viel Verantwortung für sein eigenes Handeln und soll auch dahin gebracht werden, diese Verantwortung fürs eigene Handeln zu übernehmen.
Ja, genau. Also ich glaube, da kann man sich fast jede Form nehmen von Unterstützung, die sonst eigentlich in die Abhängigkeit führt, wenn sie passiv ist. Ob das die viel bemängelte Entwicklungshilfe ist, die oft ins Leere führt, also die oft entweder zweckentfremdet wird gerne oder einfach dazu führt, dass nur eine Abhängigkeit entsteht, dass nur eine Struktur durch eine andere ersetzt wird. Und Hilfe zur Selbsthilfe sehe ich, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und übrigens, was für mich ja mit der Streitbarkeit und dem positiven Streit auch eng verbunden war, und es wäre ja nicht ein Mirna Funk Buch, wenn es nicht auch ein bisschen um Partner und Sex ging, nicht wahr? Ja. Schreibst du nämlich so schön, der Partner soll ja kein Spiegel sein, sondern der Partner als Antwort, das fand ich auch super.
Ja, Ezekinegdo heißt das Kapitel und das ist sozusagen die Hilfe gegen Hilfe, also man kann das so, das ist so ganz schwierig zu übersetzen. Luther hat ja SR sozusagen, hat er ja nicht SR Kinecto übersetzt, sondern nur SR und das heißt dann nur Hilfe und hat dann sozusagen die Frau, weil der erste SR Kinecto ist Eva und für Adam und fürs Christentum wirkte das dann alles so, als sei Eva irgendwie nur dazu da, Adam irgendwie zur Seite zu stehen, aber im Judentum ist es eben ein Esser Kinecto und der ist dieser Esser Kinecto, also dieser Partner ist kein Ja-Sager und ist auch kein Partner, der da einem die ganze Zeit irgendwie so von hinten quasi einen so von hinten drückt und mach mal und das ist alles super und so ein Cheerleader, sondern das ist eher eigentlich so ein Partner, mit dem man auch einen Machloket, also einen Streit austragen könnte. Es ist ein Partner, der einem widerspricht und der einem durch diesen Widerspruch hilft, eigentlich zu einem besseren Menschen zu werden.
Genau, nämlich auch das führst du ja aus, das Judentum. Es steht nämlich wie keine andere Religion auch als Philosophie für das ewige Lernen. Und wie schön du auch sagst, in angelsächsischen Kulturen heißt die Synagoge oft auch School oder Schul, ne?
Schul,
ne? Und auch hier ist ja sozusagen das Streiten um die bessere Meinung oder um die Meinung, mit den Meinungen, die Meinungsangehende, aber trotzdem sozusagen die Ideen in Widerstreit zu bringen, auch ein ewiger Prozess. Und wenn man es mal so übereinander legt, dann merkt man ja, wie es ineinander greift alles. Egal, ob öffentlicher Diskurs, privater mit dem Partner oder Lernen in der Synagoge, es ist immer sozusagen der Progress eigentlich im Vordergrund.
Also es geht auch wie bei Tikkun Olam, ne? Also es geht um die Verbesserung der Welt und es geht gleichzeitig eben um auch eine Verbesserung der eigenen Person, der eigenen Persönlichkeit. Es geht um ständige Entwicklung. Deswegen hat das Judentum auch, das hat sich ja auch immer angepasst. Es gibt ja auch unglaublich viele Schriften und Diskussionen und Bücher und Bücher voller Diskussionen zwischen Rabbinern und das hat man jetzt nochmal und so. Also es ist sozusagen ein ongoing progress.
Genau, die Verbesserung der Welt als ganz übergeordnetes Ziel, nicht zu vergessen. Ja, Mensch, also ich denke, wer jetzt noch nicht neugierig geworden ist, ja, der hat weder Herz noch Hirn, also ran an das Buch, ihr merkt schon irgendwie, da ist viel Substanz drin und das ist trotzdem auf eine besondere Art sehr heutig und sehr wichtig für die heutige Zeit. Und Mirna schreibt es halt auch so, dass das, glaube ich, jedem Spaß macht und es keine trockene Materie ist. Also das kann ich wirklich nur empfehlen.
Ja, Mirna, ja, das glaube ich auch. Es ist nicht so trocken geschrieben. Nein, es ist schon ein bisschen, wie sagt man, kurzweilig, sagt man doch immer, wenn man...
Ist es kurzweilig, ja.
Oder wenn man irgendwie...
Ich darf ja auch verraten, Mirna, dass du, also bevor das Gespräch begann, was leider ein bisschen verspätet begann, sagst du, ich muss kurz noch den Nagelhärter auftragen. Und die erste Szene ist jetzt nicht auch so eine Duschszene oder so. Also du bist ja auch gleich, da geht es gleich zur Sache. Der Boy ist weg und ich höre Musik.
Und das Money auch.
Das Money.
Stimmt, das erste Kapitel ist dieses Tikkun Olam, glaube ich. Ne? Man vergisst ja, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Buch geschrieben? Ich weiß
klar,
ehrlich,
ich bin Autor so. Eigentlich. Bevor ich den Verlag gemacht habe, bleibe ich, also genau, ich bin Autor.
Dann weißt du ja auch, dass man seine eigenen Texte vergisst, oder? Also, dass man...
Du bist 2 Jahre, gehst du mit denen schwanger, ne? Und träumst davon und wachst morgens auf, ach, so muss ich es machen oder oh Gott, oh Gott. Und dann, nach dem zweiten Buch, ja...
Und dann schreibst du es und du weißt nicht mehr, ich kann dir jetzt nicht mal mehr die Reihenfolge von den Kapiteln nennen oder sowas, weißt du so? Also und Leute, und wenn die dann so in Details gehen zum Beispiel, wenn Leute so Details fragen und man sagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, dann denken die immer, hä, was ist das? Ich sagte, du hast ein Buch geschrieben. Also, und dann fragt man sich mal, was glaubst du denn, dass ich mir jetzt irgendwie jede Zeile dieser 160 Seiten gemerkt habe? Man macht das ja auch in so einer Trance.
Ja, in der Trance und danach hast du ja noch, weiß nicht, 100 Kolumnen geschrieben, um zu überleben. Und auch schon über das nächste Buch nachgedacht.
Genau.
Und irgendwann, genau. Also mir ist das auch aufgefallen. Also auch letztens hatte irgendjemand ein Buch von mir ins Englische übersetzt und meinte, ah, meinst du, da müsste man die einigen Stellen nicht noch anpassen? Und ich so, was meinst du? Na, die mit Michael Schumacher. Ich so,
natürlich.
Weil, klar, also ich meine, die überholen sich auch. Ja,
naja,
vergisst
genau.
Man natürlich, dass man die da drin, in einer Zeile nur, ja, aber also, ne. Naja.
Ja,
Mirna, vielen Dank für deine Zeit. Last but not least soll erwähnt sein, dass du ja, wir hier auch ein kleines gemeinsames Projekt hatten, das ich herausbringen durfte, gemeinsam mit Dan Ciambico. Das heißt Hotel Poetry, da ist ein schönes kleines Gedicht von dir und deiner Tochter drin, aber nicht zu viel Werbung in eigener Sache, das schickt sich nicht. Nein, also herzlichen Dank für den Einblick in dein neues Buch.
Dankeschön.
Genau, wir verlinken das, wir folgen dir. Ich bin sehr gespannt, was ich aus den Diskussionsrunden in Zukunft dann auch bei deinem Social irgendwie erfahren darf. Und wünsche dir jetzt erstmal alles Gute auf deiner wichtigen Mission.
Dankeschön, Alex. Alles Liebe.
Vielen herzlichen Dank.
Bis dann.
Auf bald. Ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.